HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Bernd. Guten Abend.
Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen.
Gehen Sie mit der Konjunktur.
Diese Krise erfordert auch eine wirklich große und historische Antwort.
Gehen Sie mit auf diese Tour.
Wir verbinden kurzfristiges Handeln mit der Tatsache, dass wir in die neuen Entwicklungen investieren. Und das ist Klima und das ist Digitalisierung.
Gehen Sie mit der Konjunktur.
Jetzt zu kleinlich oder zu zögerlich zu sein, würde bedeuten, möglicherweise nicht diesen Start zu schaffen.
Holen Sie sich Ihre Kohlen wieder.
Ich würde davon ausgehen, dass ein erheblicher Teil dieser Mehrwertsteuersenkung von den Unternehmen eingestrichen wird.
Und dann verkaufen sie mit Konjunkturgewinn.
Das Schlimmste, was uns passieren kann, wäre jetzt eine 10-jährige Stagnationsphase.
Drum gehen Sie mit der Konjunktur.
Niemand geht leer aus.
Gehen Sie mit auf diese Tour.
Sie darf nicht auf Pump finanziert sein. Irgendwann kommt die Rechnung.
Geld, das ist auf dieser Welt der einzige Kind, der hält, wenn man davon genügend hat.
Das ist nicht Geld, was wir auf der hohen Kante hatten.
Wenn man davon genügend hat.
Sondern das ist Geld, was wir als Schulden aufnehmen.
Wenn man davon genügend hat.
Das von späteren Generationen bezahlt werden muss.
Wenn man davon genügend hat.
Es hatte ein bisschen was von Bescherung, als die Bundeskanzlerin am Mittwoch spät abends vor die Presse ging und das große Konjunkturpaket auf den Tisch legte. Ein Geschenk an die Bürger und die Corona-geplagte Wirtschaft. 130 Milliarden. Das größte Konjunkturpaket in Deutschland seit dem Marshallplan. Andere Regierungschefs hätten eine größere Show daraus gemacht als Angela Merkel. Sie verkündet es im gewohnt sachlichen Tonfall. 300 Euro für jedes Kind, Mehrwertsteuer runter für ein halbes Jahr, Hilfspakete für kleine Unternehmen, etliche Milliarden für Digitalisierung, für die Bahn, Elektroautos, das 5G-Netz, die Wasserstoffforschung, die Gesundheitsämter und die Kitas. Ein bunter Strauß von 53 Maßnahmen in allen möglichen Bereichen der Gesellschaft. Und auf den ersten Blick war die Bescherung ein voller Erfolg. Vom Bundesverband der deutschen Industrie bis hin zum Deutschen Gewerkschaftsbund kommt Lob. Nur der Bund der Steuerzahler findet das alles viel zu teuer. Was soll er auch sonst sagen? Nachdem wir uns gestern noch alle die Augen gerieben haben, wollen wir heute mal einen ausgeruhten zweiten Blick auf das Konjunkturpaket werfen. Denn auch das ist wie Weihnachten. Erst wenn die Gefühlsduselei nach der Bescherung vorbei ist, kann man beurteilen, ob die Geschenke auch wirklich was taugen. Weil es aber so schön war, schauen wir uns das Paket und die Reaktionen nochmal an. Kai Küster.
Klotzen und nicht kleckern. Wolle sie in der Corona-Krise, hatte die Große Koalition angekündigt. Und so klotzt sie denn nun tatsächlich. Mit Geld genauso wie mit Worten. Von einem
Kraftpaket für Deutschland
spricht Wirtschaftsminister Peter Altmaier am Tag nach der 130-Milliarden-Einigung. Und Finanzminister Olaf Scholz wiederholt bei jeder sich bietenden Gelegenheit seinen neuen Lieblingsbegriff.
Ich habe das an Wumms aus der Krise genannt.
Von einem großen Wurf, geschweige denn von einem großen Wumms, verspürt man bei der FDP hingegen so gut wie gar nichts.
Es handelt sich um ein wildes Sammelsurium unausgegorener Maßnahmen,
meint FDP-Fraktionsvize Michael Theurer. Die Liberalen sehen den Mittelstand nicht ausreichend entlastet, die Konjunktur nicht ausreichend angekurbelt. Wobei die beschlossene Absenkung der Mehrwertsteuer, die Verbrauchern so manche Kaufentscheidung erleichtern soll, hält man auch bei der FDP grundsätzlich für richtig. Wie übrigens auch bei der AfD.
Das ist ein Herzstück aus dem Grundsatzprogramm der AfD.
Merkt AfD-Vorstandsmitglied Beatrix von Storch bei der Gelegenheit an. Weniger milde beurteilt deren Parteifreund und Parteichef Jörg Meuthen das Paket, der von blindem GroKo-Aktionismus spricht. Bei den Grünen hingegen kommt man zu folgendem Schluss.
Das Konjunkturpaket der Bundesregierung ist besser als befürchtet,
lobt Grünen-Chefin Annalena Baerbock und freut sich insbesondere, dass es nun doch keine Neuwagenkaufprämie für Diesel und Benziner geben soll.
Ab heute ist der Verbrennermotor die Vergangenheit.
Setzt Greenpeace-Geschäftsführer Martin Kaiser noch einen drauf, der aber ansonsten das Konjunkturprogramm eher blassgrün findet. Nicht so Baerbock. Die Grünen-Chefin meint, dass durchaus eine starke ökologische Dimension in das Paket eingebaut sei, beklagt aber dafür eine soziale Schieflage.
Gerade Menschen mit keinem oder sehr geringen Einkommen werden in diesem Konjunkturpaket nicht berücksichtigt.
Das sieht man bei der Linkspartei genauso. Zwar würden nun Familien mit den 300 Euro pro Kind entlastet, aber gerade die Armen nicht ausreichend unterstützt, meint die stellvertretende Fraktionschefin Gesine Lötsch.
Natürlich freut sich jede Familie über diese Entscheidung. Aber ich glaube, besonders wichtig ist es, Menschen zu helfen, die wenig Geld in der Tasche haben. Da geht es um Grundsicherungsempfänger, auch um Menschen, die alleine leben und von Grundsicherung leben müssen und von einer Minirente.
Doch selbst für sämtliche Oppositionsparteien gilt, sie halten zwar lange nicht alles für richtig, was im GroKo-Paket steckt, aber auch nicht alles für völlig falsch. Auch wenn sie den neuen Scholz'schen Lieblingsbegriff Wumms in Bezug auf das gewaltigste Konjunkturprogramm der Nachkriegszeit so nie in den Mund nehmen würden. Nun ist die Frage, ob das 130-Milliarden-Paket diesen Wumms auch wirklich entfaltet.
Das Paket ist groß. Wir reden über ein Drittel des Bundeshaushalts. Das ist viel Geld. Die Rezession ist auch schwer. Deshalb ist es gut, viel Geld in die Hand zu nehmen.
Meint der Präsident des Wirtschaftsforschungsinstituts IFO, Clemens Fuest. Das größte Konjunkturpaket der Nachkriegsgeschichte trifft auf die größte Krise der Nachkriegsgeschichte. So drückt es SPD-Chefin Saskia Esken aus. Schwer vorherzusagen, wer da letztlich die Oberhand behält.
Die Bundesregierung will der Wirtschaft mit einem großen Wumms aus der Corona-Krise helfen. Das lassen wir jetzt bewerten von Albrecht von Lucke, Redakteur bei der Fachzeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Bernd.
Wie oft wird dieser neue Fachbegriff Wumms in Ihrer nächsten Ausgabe stehen?
Ja, das ist gut gefragt, das weiß ich nicht. Aber Wumms ist wirklich höchst amüsant. Man fühlt sich fast an Wumm und Wendelin ironisch erinnert. Aber ich glaube, der Begriff hat eher die Möglichkeit, den Charakter des Rucks zu erreichen, den Roman Herzog in den 90er Jahren aufgerufen hat. Damals, erinnern wir uns, war es allerdings auch mehr ein Begriff, der verpuffte. Und das, was ich diesmal besonders markant finde, Sie sagen es ja zu Recht, wie oft taucht dieser Begriff auf. Es ist ganz auffällig, dass tatsächlich so etwas wie eine neue Einhelligkeit da ist. Das ist das Bemerkenswerte. Man hat ja wirklich den Eindruck, dass gerade auch in der ökonomischen Zunft die neue Parole nicht lautet, wir kennen keine Parteien mehr, aber wir kennen keine unterschiedlichen Schulen, ökonomischen Schulen mehr. Wir kennen nur noch die Konjunktur. Gehen wir mit der Konjunktur nur noch die Bazooka. Da sind sich Keynesianer, die Klassiker, alle einig. Es kommt darauf, das ganz große Kraftpaket, so der Wortgebrauch von Altmaier, das Kraftpaket zu schnüren, damit wir dann, und das macht es ein Stück weit, finde ich, hinterfragbar, damit wir dann mit diesem riesigen Anstrengung eines Kraftpakets, einer riesigen Konjunktur sukzessive in der Zukunft wieder aus den Schulden wachsen können, die wir jetzt ja aufnehmen. Wir brauchen diesen Anstoß, so ist die Logik. Aber, und das macht es für mich dann grundsätzlich durchaus problematisch, es ist natürlich auch eine gewaltige Verschuldung in die Zukunft, Verschiebung der Lasten in die Zukunft. Die FAZ schreibt heute, langsam kriegen die Schulden etwas Verzweifeltes, denn es steckt auch ein Stück weit das Pfeifen im Walde dahinter. Wir wissen ja nicht, ob die Konjunktur wirklich so anläuft, zumal es eine globale Krise ist. Und ein zweites kommt hinzu, wir werden natürlich dann gewissermaßen in die nächste Konjunktur reinwachsen müssen, mit größerem Wachstum aus den Schulden. Und damit wachsen wir quasi aus der Corona-Krise in die nächste Klimakrise hinein. Also bei allem Jubel bin ich der Meinung, warten wir erstmal ab, was für Geschenke wir uns da an Weihnachten beschert haben.
Gut, man könnte Ihnen entgegnen, sonst wird bei uns immer alles rauf und runter diskutiert. Gut, dass sich endlich mal alle einig sind. Warum spielen Sie jetzt den Skeptiker?
Naja, weil ich in der Tat die Sorge habe, und das ist das, was ich schon seit langem bedauere und vermisse. Wir haben tatsächlich ja gegenwärtig eine viel fundamentalere Frage, Krisenanfrage in der Gegenwart. Nämlich die Frage, müssen wir nicht, da wir gegenwärtig tatsächlich erleben, ich teile die Einschätzung ja, dass wir in der größten Krise seit 1945 oder 49 seit Beginn der Republik sind, müssen wir dann aber nicht die große Frage aufwerfen, wenn in dieser Krise die Menschen so unterschiedlich getroffen sind, also einige tatsächlich gewaltige Existenzprobleme bekommen, ganze Branchen ja ersichtlich in Krisen geraten, müssen wir dann nicht die Frage stellen, ob wir nicht anstatt die Krise quasi in die Zukunft, die Schulden in die Zukunft zu verlagern, eine große Verteilung in der Gegenwart machen müssen. Also wirklich die Frage aufwerfen müssen, gibt es hier nicht Anteile der Gesellschaft, die sehr viel stärker durch Abgaben, so etwas wie ein Lastenausgleich, beispielsweise wenn es denn schon eine Krise ist, vergleichbar der von 45 oder 49, so etwas leisten müssen, damit wir nicht alles in die Zukunft verlagern. Das wäre etwas, wo ich meine, man auch über die Gegenwart sprechen muss. Denn ansonsten ist ja das Drama angelegt. Wir müssen aus diesen Schulden auch durch permanentes Wachstum herauswachsen. Und insofern, ich verstehe zwar, dass man sagt, ja, es sind gute Zukunftsprojekte angelegt, in der Tat. Deswegen ja auch zum Teil das Einverständnis der ökologischen Verbände. Aber das Wachstumstheorem, Sie haben es vorhin so wunderbar angespielt, das Konjunkturtheorem, immer mehr wachsen, damit wir diesen Selbstlauf des Kapitalismus weiter befördern, da treten wir nicht auf. Und die Ironie besteht doch darin, eigentlich sind wir in den letzten Corona-Monaten das erste Mal ökologisch nach 1989 über einige Monate auf einem Level gewesen, wie wir es davor nie waren, weil wir immer über unsere Verhältnisse gelebt haben. Also man müsste grundsätzlich ja fragen, gibt es nicht andere Lösungen, anstatt alles in die Zukunft und in ein neues Wachstum zu verlagern?
Aber ist das die richtige Frage zur richtigen Zeit? Die große Sorge, und da sind sich eben viele einig, ist, wenn wir die Wirtschaft jetzt nicht unterstützen, dann schmiert sie vollkommen ab. Dann haben wir statt 7 Millionen unter Kurzarbeit, werden das dann Dauerarbeitslose. Dann bekommt erst recht der Abwärtsstrudel, die jahrelange Krise, unter der wir noch viel mehr zu leiden hätten.
Das ist ja richtig. Ich sehe die Probleme ja auch. Ich kann das gar nicht leugnen. Die Kanzlerin verweist zu Recht darauf, dass wir jetzt 7 Millionen Menschen in Kurzarbeit hatten. In der Weltfinanzkrise, die man ja so nennen muss, von 2008, waren es nur 1,4 Millionen. Also das Fünffache heute. Natürlich ist die Krise heute so viel dramatischer, weil es ja auch die produktiven Anteile, die wertschöpfenden Anteile betrifft und nicht nur den Finanzmarkt in erster Linie. Trotzdem will ich damit grundsätzlich sagen, alleine an einem Beispiel es nochmal zu verdeutlichen. Ja, wir werden jetzt eine gewaltige Kampagne in E-Mobilität haben. Das ist ja auch das, die einzigen, man hätte es noch deutlicher sagen können, die besonders klagen, sind die Automobilkonzerne, weil ja einhellig am Schluss die Abwrackprämie von 2008 eben nicht zustande kam. Aber wir wissen alle auch natürlich, die E-Mobilität ist auch ein Teil eines weiteren Problems. Wir müssen also ein Stück weit vielleicht noch grundsätzlicher denken, die Frage aufwerfen, müssen wir nicht in ganz andere Mobilitätskonzepte? Und eine zweite Frage, wir werden ja auch von unseren Versäumnissen der letzten Jahre und Jahrzehnte eingeholt. Wir haben gegenwärtig gar nicht die Möglichkeiten, in der E-Mobilität so schnell voranzukommen, weil wir nicht einmal die Stationen zum Aufladen haben. Also ich will sagen, ich habe die Befürchtung, dass die Konsumwelle, die wir jetzt anschieben, quasi die nächste Krise mitbefördert und dass wir uns nicht ein Stück weit noch vielleicht grundsätzlicher die Frage stellen, müssen wir nicht beispielsweise vielleicht auch fragen, kommen wir von dem Konsummodell in anderer Weise runter? Müssen wir vielleicht auch Arbeitsverteilung anders organisieren, damit die einen nicht maximal arbeiten und die anderen bald ihre Plätze verlieren? Also das wären vielleicht noch Fragen, die wir haben immer gesagt, die Krise könnte eine Chance sein, die wir jetzt im Zuge eines reinen Anschubs von Wachstum und Konsum zu verspielen drohen.
Ist das die richtige Zeit, um diese Fragen jetzt zu diskutieren? Oder manche sagen bestimmt, das sind doch Luxusprobleme, die klären wir, wenn es uns wieder gut geht.
Ja, und das ist meines Erachtens genau das völlig falsche Herangehen. Wir haben natürlich, Sie haben völlig recht, wir haben eine existenzielle Krise für viele im Lande, für viele Konzerne, für viele Betriebe. Die große Frage wird jedoch sein, machen wir jetzt den gleichen Fehler, dass wir quasi alles in hohem Maße subventionieren, auch zum Teil Bereiche, die wir in Zukunft vielleicht nicht in dem Maße aus ökologischen Gründen erhalten können, nur weil wir damit sagen, wir müssen Arbeitsplätze erhalten, nur in Anführungszeichen, aber weil wir verkennen, dass es noch andere Kriterien gibt, dann hätten wir diese Krise nicht sinnvoll genutzt. Ich bin ja in der Tat dafür, dass wir versuchen, diese Krise zu nutzen und ich sehe durchaus, ich bin jetzt hier sehr scharf, aber ich sehe durchaus die positiven Bereiche in Zukunftsorientierung, ob es Wasserstoffförderung ist, ob es, wie gesagt, auch der Versuch einer stärker auf elektrischer Basis organisierter Automobilwirtschaft ist. Das sind Bereiche, die tatsächlich ökologische Anstrengungen bedeuten. Aber die reine Nachfrageförderung in jedem Konsumbereich, wenn es darauf hinausläuft, dann wäre es eine vertane Chance. Also ich glaube, ja, natürlich Konjunktur ankurbeln, aber noch stärker mit der Fragestellung immer im Kopf, organisieren wir uns nicht möglicherweise die nächste Klimakrise umso größer und das wäre letztlich fatal.
Das war Albrecht von Lucke von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Herzlichen Dank. Und welche Literatur passt wohl zu diesem gigantischen Konjunkturpaket am besten? Da mussten wir nicht lange suchen. Ludwig Bechstein passt perfekt, oder? Das Märchen vom Schlaraffenland.
Hört zu, ich will euch von einem guten Lande sagen. Dahin würde mancher auswandern, wüsste er, wo selbes läge und eine gute Schiffsgelegenheit. Aber der Weg dahin ist weit für die Jungen und für die Alten, denen es im Winter zu heiß ist und zu kalt im Sommer. Diese schöne Gegend heißt Schlaraffenland, auf Welsch Kukanja. Da sind die Häuser gedeckt mit Eierfladen und Türen und Wände sind von Lebzelten und die Balken von Schweinebraten. Was man bei uns für einen Dukaten kauft, kostet dort nur einen Pfennig. Um jedes Haus steht ein Zaun, der ist von Bratwürsten geflochten und von bayerischen Würsteln. Die sind teils auf dem Rost gebraten, teils frisch gesotten, je nachdem sie einer so oder so gern isst. Alle Brunnen sind voll Malvasier und andere süße Weine, auch Champagner, die rinnen einem nur so in das Maul hinein, wenn er es an die Röhren hält. Wer also gern solche Weine trinkt, der eile sich, dass er in das Schlaraffenland hineinkomme. Auf den Birken und Weiden, Da wachsen die Semmeln frisch backen und unter den Bäumen fließen Milchbäche. In diese fallen die Semmeln hinein und weichen sich selbst ein für die, so sie gern einbrocken. Das ist etwas für Weiber und für Kinder, für Knechte und Mägde. Holla, Gretel, holla, Steffel, wollt ihr nicht auswandern? Macht euch herbei zum Semmelbach und vergesst nicht, einen großen Milchlöffel mitzubringen.
HR2 Kultur, der Tag. Die Lufthansa wird gerettet mit 9 Milliarden Euro, aber viele kleine Unternehmen drohen unter die Räder zu kommen, weil sie eben keine Lobby in Berlin haben. Wenn der Solo-Selbstständige im Kanzleramt anruft, geht halt keiner ans Telefon. Ist der Vorwurf berechtigt? Das neue Konjunkturpaket aber soll nun auch vor allem kleinen und mittelständischen Betrieben in Corona-Not unter die Arme greifen. Der größte Posten ist für die Rettung von kleinen und mittleren Unternehmen gedacht, 25 Milliarden Euro. Auch das eine stolze Summe. Lars Hofmann hat für uns mal recherchiert, wie das bei Unternehmen in Hessen ankommt.
Mehrwertsteuersenkung, Entlastungen bei der Steuer, Forschungsförderung, Kaufprämie für Elektroautos, Investitionen und auch Hilfen für Kommunen, die als Auftraggeber beispielsweise für kleine und mittlere Baufirmen wichtig sind. Dirk Pollert, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Hessischen Unternehmerverbände, ist froh und erleichtert.
In unserer ersten Bewertung begrüßen wir als hessische Wirtschaft das umfangreiche Maßnahmenbündel von 130 Milliarden Euro, um den Corona-bedingten Wirtschaftsabschwung zu dämpfen und der Wirtschaft, und das ist wichtig, in ihrer Breite zu helfen in diesen herausragend schwierigen Zeiten.
Für viele von der Corona-Pandemie besonders gebeutelte Betriebe gibt es insgesamt 25 Milliarden Euro Unterstützung. Das könne den vielen kleinen und mittelständischen Betrieben in Hessen helfen, glaubt Dirk Pollert von der Vereinigung der Hessischen Unternehmerverbände. Und so ist auch Julius Wagner vom Hotel- und Gaststättenverband Hessen, wenig überraschend, zufrieden. Denn diese Hilfen dürften viele Hotels und Restaurants, Kneipen, Landgasthöfe und Bars in Hessen vor dem Aus bewahren.
Da freuen wir uns sehr, dass diese Hilfen nun tatsächlich und vor allem endlich beschlossen werden. Es ist ein durchaus kompliziertes Verfahren. Richtig ist, und das ist, glaube ich, gelungen, dass man sich ansieht, welche Betriebe haben denn tatsächliche Umsatzverluste in einer nennenswerten Höhe, hier von etwa 60%. Das ist eine Antragsvoraussetzung. Es wird jetzt darauf ankommen, dass das schlank im Verwaltungsverfahren und möglichst schnell geht, da die Betriebe schnell auf Geld hoffen. Sonst schaffen sie die nächsten Monate wahrscheinlich gar nicht mehr.
Ähnlich dürfte es beispielsweise auch den vielen Messebauern, vor allem im Rhein-Main-Gebiet, gehen. Weit auseinander gehen die Meinungen allerdings in der Autoindustrie. Das VW-Werk in Baunatal bei Kassel ist mittlerweile der größte Automobilstandort in Hessen. Knapp 17.000 Menschen arbeiten hier. Der Betriebsratsvorsitzende Carsten Betzold ist zufrieden mit dem Konjunkturpaket. Vor allem damit, dass gezielt der Verkauf von Elektroautos gefördert wird, dass die Ladeinfrastruktur für diese Stromautos ausgebaut werden soll.
Weil tatsächlich die E-Antriebe in Kassel gebaut werden und auch die Hybridgetriebe. Aus meiner Sicht bringt es einen guten Impuls in die richtige Richtung. Wir werden die E-Antriebe, die bei uns gebaut werden, natürlich in Zukunft auch besser bauen können, wenn die Elektroautos gefördert werden und die Plug-in-Hybride, haben wir dieselbe Diskussion. Und damit werden natürlich eine Menge Arbeitsplätze in Zukunft weiterhin abgesichert sein.
Und das dürfte auch viele kleine und mittelständische Zulieferbetriebe rund um das VW-Werk in Baunatal erleichtern. Aber gerade in der Autoindustrie gehen die Meinungen weit auseinander. Denn viele in der Branche hatten darauf gesetzt, dass auch Verbrenner gefördert werden. Das ist anders gekommen. Jürgen Kapinski hat ein großes Autohaus in Frankfurt und ist Präsident des deutschen Kfz-Gewerbes. Er befürchtet, dass viele mittelständische Autohäuser und möglicherweise auch Kfz-Werkstätten in existenzielle Not geraten. Die ausschließliche Förderung von Elektroautos, glaubt er, könnte verpuffen.
Wirtschaftlich gesehen ist diese Maßnahme nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein angesichts der auf den Höfen und in den Büchern der Automobilhändler stehenden unverkauften Neuwagen mit modernsten Verbrennungsmotoren mit einem Wert von rund 15 Milliarden Euro.
Immerhin, so Autohändler Jürgen Kapinski, wüssten die Kunden, woran sie sind. Endlich herrsche Klarheit, dass Verbrenner nicht gefördert werden. Er und seine Kollegen können jetzt nur hoffen, dass wieder mehr Menschen ein Auto kaufen. Zuletzt waren die Verkäufe dramatisch, um rund 50% eingebrochen. Und auch Dirk Pollert von der Vereinigung der Hessischen Unternehmerverbände setzt darauf, dass das Konjunkturpaket dazu führt, dass wieder mehr Geld ausgegeben wird.
Ich kann auch uns alle als Verbraucher nur bitten, dass wir wirklich mit Freude wieder konsumieren, weil uns das genauso wie das konsequente Einhalten der Hygienemaßnahmen am besten helfen wird, wie wir schnell durch diese Pandemie kommen. Da kann jeder Einzelne zu beitragen. Sparen für das Studium der Kinder ist jetzt mal kurz ein bisschen ausgesetzt. Freude an Konsum, da würden Sie mir auch eine Freude machen.
Ansonsten könnte es trotz des 130 Milliarden Euro Paketes für viele Betriebe in Hessen eng werden.
Von der Wirkung dieses Konjunkturpaketes hängt also sehr viel ab. Hat es die Kraft, den Mittelstand in Not zu retten? Professor Marcel Fratscher ist Präsident des DIW, des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Schauen wir uns die Kernelemente mal an. Zum Beispiel Unternehmen, die im Juli und im August noch Umsatzrückgänge haben von über 50% im Vergleich zum Vorjahr, können sich bis zu 80% der Fixkosten erstatten lassen. Wie sinnvoll finden Sie so eine Maßnahme?
Solche Maßnahmen sind wichtig, damit diese Unternehmen überleben können, denn Kredite helfen diesen Unternehmen nicht mehr. Das ist mein erster Schritt, der ja im März getätigt wurde. Kreditgarantien, dass Banken weiterhin Kredite an kleine und mittlere Unternehmen vergeben. Aber viele Unternehmen brauchen jetzt ganz konkret Einnahmen und müssen irgendwie ihre Kosten bedienen können. Und hier brauchen sie nicht Kredite, sondern Hilfen. Und deshalb ist es ein wichtiger Schritt, um eine Welle von Insolvenzen zu vermeiden.
Und das ist richtig investiertes Geld aus Ihrer Sicht?
Es ist richtig investiertes Geld. Natürlich mögen da Unternehmen dabei sein, bei denen man sagt, die hätten das vielleicht eh nicht geschafft oder hätten nicht gerettet werden können. Die hatten auch vor der Krise vielleicht schon Probleme. Das ist immer die Gefahr, dass man auch Unternehmen rettet, Unternehmen hilft, die es vielleicht nicht so gebraucht hätten oder vielleicht auch nicht unbedingt erhalten sollten. Aber die meisten Unternehmen standen ja vor der Krise gut da. Und es geht darum, Insolvenzen zu vermeiden, damit einen Anstieg der Arbeitslosigkeit und damit auch einen tieferen wirtschaftlichen Einbruch. Deshalb ist es wichtig, kleineren und mittleren Unternehmen vor allem diesen jetzt konkret zu helfen.
Ein weiteres Element ist die Steuer. Firmen können ihre Investitionen jetzt schneller absetzen und sie können die Verluste leichter auf das Vorjahr anrechnen lassen, also auch schon für die Steuererklärung 2019. Wie sinnvoll ist das?
Auch die Berechnung, dass man also auf Gewinne, auf Erträge, auf die man im vergangenen Jahr Steuern gezahlt hat, dass man das sich jetzt im Prinzip zurückholen kann, also mit verrechnen kann, ist sinnvoll, genauso wie schnellere Abschreibungsmöglichkeiten. Also hier geht es darum, wiederum, dass Unternehmen mehr Liquidität in der Tasche haben, dass sie auch Anreize haben, jetzt zu investieren. Also schnellere Abschreibungsmöglichkeiten auf Investitionsgüter heißt, es lohnt sich für Unternehmen, jetzt zu investieren, weil sie damit das auch sehr schnell steuerlich geltend machen können. Also auch das ist ein Element, das ist sicherlich nicht der große Wurf, wo man jetzt sagt, das alleine wird jetzt die Unternehmen retten, aber es ist ein Baustein von vielen, um letztlich Unternehmen zu helfen, diese Krise zu meistern.
Schauen wir uns noch ein Element an, der Ökostrom. Die Ökostromumlage soll durch staatliche Zuschüsse gesenkt werden. Davon profitieren natürlich die Privathaushalte, aber auch Betriebe, die sehr viel Strom verbrauchen. Das ist ja je nach Branche auch ein relevanter Kostenfaktor.
Ja, die Entlastung über die Energiesteuer hilft natürlich allen. Und wie bei allen Maßnahmen gibt es immer ein Trade-off. Auf der einen Seite, wie kann man möglichst schnell möglichst vielen helfen? Und auf der anderen Seite, wie kann man möglichst zielgenau das Geld dort ankommt bei Menschen, bei Konsumenten oder bei Unternehmen, die es jetzt vielleicht besonders dringend benötigen? Und dieser Trade-off ist halt so, dass eine solche Senkung der Energiesteuer sehr unkompliziert, sehr schnell, sehr effektiv sein kann. Aber sicherlich dann auch einige dabei sind, auch Besserverdiener, die sagen, ich hätte das jetzt vielleicht persönlich nicht gebraucht. Aber in einer solchen Krise, in der im Prinzip alle betroffen sind, macht es Sinn, auch solche flächendeckenden Steuersenkungen zu machen. Und die Energiesteuer ist sicherlich ein sinnvolles Element.
Viele Verbraucher freuen sich jetzt schon auf die zeitweise Senkung der Mehrwertsteuer. Gestern Abend ist mein Kühlschrank kaputt gegangen, nach 20 Jahren. Und meine erste Reaktion war so ein Mist. Wenn er noch 3 Wochen funktioniert hätte, hätte ich ihn billiger kaufen können. Aber die Frage ist, kommt die Senkung überhaupt bei mir an?
Ja, das ist die große Frage. Die Mehrwertsteuersenkung ist auch wieder eine Maßnahme, die im Prinzip allen zugutekommt. Nicht nur Menschen mit geringem Einkommen, sondern auch Besserverdiener. Die große Frage ist, wird das reichen? Wenn jetzt Ihr Kühlschrank kaputt ist, dass Sie sich für 1.000 Euro einen neuen Kühlschrank kaufen, dann zahlen Sie jetzt nach der Mehrwertsteuersenkung vielleicht nur noch 970 Euro, wenn denn das Geschäft, wo Sie es kaufen, Ihnen diese Mehrwertsteuersenkung auch dann weiterreicht und nicht selber als höheren Ertrag einstreicht. Gleichzeitig ist für mich das größere Problem, haben die Menschen in Deutschland wieder genug Vertrauen? Denn 1.000 Euro auszugeben ist eine ganze Menge. Gut, sie brauchen einen Kühlschrank. Die große Frage ist immer, haben die Menschen so viel Vertrauen, dass sie trotz günstigerer Preise jetzt konsumieren, größere Ausgaben tätigen? Und für viele wird es bedeuten, nein, die in Kurzarbeit sind, die arbeitslos geworden sind, die Angst um ihren Job haben, um die Zukunft haben, die werden sicherlich trotz Mehrwertsteuersenkung jetzt zurückhalten. Aber trotzdem ist es eine Maßnahme, die halt wiederum vielen hilft und zumindest auch ein Baustein dazu ist, dass die Wirtschaft sich schneller wieder erholen kann.
Die Frage ist eben, ob die Mehrwertsteuersenkung wirklich dazu führt, dass die Kauflaune steigt. Also viele Leute, die zum Beispiel in Frankfurt teure Geschäftsklamotten immer sich kaufen müssen, die sitzen im Homeoffice und sie brauchen gar keinen neuen Business-Anzug, egal ob die Mehrwertsteuer ein bisschen höher oder niedriger ist.
Ja, nochmals, also sicherlich führt die Mehrwertsteuersenkung, wenn sie denn an die Konsumenten weitergegeben wird, nicht bei allen dazu, dass sie jetzt sofort rausgehen werden und mehr einkaufen werden oder ihr Verhalten ändern werden. Das gilt sicherlich nicht für alle, aber sie hilft. Und sie hilft auch natürlich auch im tagtäglichen Leben. Wenn sie Nahrungsmittel einkaufen, wenn sie andere Grundbedürfnisse decken, dann zahlen sie hoffentlich zumindest ein Teil niedrigere Preise, weil die mit Mehrwertsteuersenkung an sie weitergegeben wird. Also es mag der zusätzliche Impuls für Konsum mag sicherlich begrenzt sein, aber die Mehrwertsteuersenkung entlastet halt auch gerade Familien mit geringeren Einkommen, sodass die mehr Geld wieder in der Tasche haben und auch das ist sinnvoll.
Also Ihr Fazit aus ökonomischer Sicht, das Konjunkturpaket ist sinnvoll oder sehen Sie auch Schatten?
Ich halte das Konjunkturpaket für sinnvoll. Ich halte es für umfassend. Es fokussiert sich darauf, möglichst allen zu helfen. Es hat eigentlich keine Partikularinteressen. Also zum Beispiel die Kaufprämie für Verbrennungsmotoren, dafür hat man sich nicht entschieden. Das wäre ein typisches Partikularinteresse gewesen, dass man sagt, man will hier eine Branche besonders besser stellen. Man versucht gerade auch Familien zu helfen, beispielsweise über den Kinderbonus. Wir dürfen keine falschen Erwartungen haben. Ein solches Konjunkturpaket hilft, ist wichtig, aber das ist natürlich nicht jetzt, dass man glauben kann, ein solches Konjunkturpaket alleine würde jetzt die deutsche Wirtschaft wieder gesunden lassen. Das wird eine Zeit lang brauchen. Wir haben noch eine sehr harte Phase der Krise vor uns. Nochmals, 2 Jahre werden wir rechnen müssen, im besten Falle, in der die deutsche Wirtschaft angeschlagen bleibt. Und ich befürchte, wir werden auch in 5 oder in 10 Jahren noch die Auswirkungen dieser Krise wirtschaftlich gesehen merken, auch für uns Konsumentinnen und Konsumenten.
Aber die Mehrwertsteuer ist nur für ein halbes Jahr gesenkt. Und wenn Sie sagen, das Ganze dauert bestimmt 2 Jahre, muss man dann nochmal nachlegen?
Ja, ich denke, man wird nochmal nachlegen müssen. Ein solches Konjunkturpaket ist ein erster Schritt oder genau gesagt, es ist ja nicht ein erster, sondern ein zweiter Schritt. Es sind ja schon im März ein großes Wirtschaftsstabilisierungsprogramm aufgelegt worden. Die Mehrwertsteuer für Gastronomie wurde vor einigen Wochen schon gesenkt. Und ich denke, man wird nochmal nachlegen müssen. Ob das jetzt Ende des Jahres ist, ob das Anfang nächsten Jahres ist, muss man abwarten. Was jetzt genau benötigt wird, hängt davon ab, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Vielleicht muss man den Konsumenten noch mehr helfen. Vielleicht sind es die Unternehmen, die Kleinstunternehmen, die dann noch mal extra Hilfe benötigen. Die Schwierigkeit in einer solchen Krise ist die Ungewissheit. Wir wissen einfach nicht, was kommen wird. Wird es eine zweite Welle geben? Wird es eine Reihe von Unternehmensinsolvenzen geben? Wie wird sich die Weltwirtschaft entwickeln? Gibt es vielleicht doch eine Finanzkrise, dass auch Finanzinstitutionen in Schieflage kommen? All das sind Fragen, die im Augenblick niemand wirklich beantworten kann. Und die Politik muss flexibel bleiben, muss sich also diesen Spielraum behalten und bewahren. Und wenn eine Regierung, wenn ein Staat Spielraum hat, Flexibilität hat, dann ist es der Deutsche. Der tiefe Taschentat, hohe Glaubwürdigkeit, sich immer noch zu Nullzinsen finanzieren kann. Also diese Schulden für 10, für 20, für 30 Jahre zu Nullzinsen aufnehmen kann. Und das zeigt, wie viel Vertrauen Investoren, aber auch Sparerinnen und Sparer in den deutschen Staat haben.
Das war Marcel Fratscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Vielen Dank. Und auch die Gebrüder Grimm haben sich schon mit dem Konjunkturpaket der Bundesregierung befasst. Sie nannten es damals nur ein kleines bisschen anders: der süße Brei.
Es war einmal ein armes, frommes Mädchen. Das lebte mit seiner Mutter allein und sie hatten nichts mehr zu essen. Da ging das Kind hinaus in den Wald und begegnete ihm da eine alte Frau, die wusste seinen Jammer schon und schenkte ihm ein Töpfchen. Zu dem sollte es sagen: Töpfchen, koche. So kochte es guten, süßen Hirsebrei. Und wenn es sagte: Töpfchen, steh, so hörte es wieder auf zu kochen. Das Mädchen brachte den Topf seiner Mutter heim Und nun waren sie ihrer Armut und ihres Hungers ledig und aßen süßen Brei so oft sie wollten. Auf eine Zeit war das Mädchen ausgegangen, da sprach die Mutter: »Töpfchen, koche!« Da kocht es und sie isst sich satt. Nun will sie, dass das Töpfchen wieder aufhören soll, aber sie weiß das Wort nicht. Also kocht es fort, und der Brei steigt über den Rand hinaus und kocht immerzu, die Küche und das ganze Haus voll und das zweite Haus und dann die Straße, als wollt's die ganze Welt satt machen, und ist die größte Not, und kein Mensch weiß sich da zu helfen. Endlich, wie nur noch ein einziges Haus übrig ist, da kommt das Kind heim und spricht nur: »Töpfchen, steh!« Da steht es und hört auf zu kochen. Und wer wieder in die Stadt wollte, der musste sich durchessen.
Diese Gefahr besteht beim aktuellen Konjunkturpaket vermutlich nicht. Es sind enorme Summen, aber kommen die auch dort an, wo sie wirklich am dringendsten gebraucht werden? In vielen Familien liegt inzwischen die Nerven blank nach all den Wochen Homeschooling und Homeoffice, ist das ja auch verständlich. Und die paar Stunden Unterricht pro Woche macht es für viele Eltern eher komplizierter, als dass es Erleichterung bringt. Und noch ist nicht absehbar, wann der Unterricht wieder so läuft wie vor der Krise. Kann man diese Probleme überhaupt mit Geld lösen? Nadine Zeller hat mal ein paar Familien besucht.
Annika Fritz wohnt in Freiburg St. Georgen. Als Lehrerin weiß sie, wie man mit Kindern arbeitet. Doch seit der Kontaktsperre muss sie tagsüber auf ihre eigenen Kinder aufpassen.
Ich bin langsam am Limit. Wir werden das durchziehen, aber ja, es kostet wahnsinnig viel Kraft. Eltern können nicht mehr unterstützen. Kontakt mit Oma und Opa, es fehlt einfach alles.
Ihr Partner macht sich gerade selbstständig als Hörakustiker und arbeitet unter Hochdruck, damit der neue Laden bald öffnen kann. Tagsüber ist die junge Lehrerin deshalb allein mit ihrem 3 Jahre alten Sohn und der 1 Jahr alten Tochter.
Der Große mit seinen 3 Jahren, der vermisst wahnsinnig seine Freunde und den Kindergarten. Und dadurch ist er unfassbar unausgeglichen. Ich kenne ihn manchmal gar nicht wieder. Er tritt, schlägt, schreit, schnell beleidigt. Ist nicht mehr richtig. Das zehrt bei uns allen sehr.
Das Zusammenleben in den Wohnungen verdichtet sich. Auch die Freiburger Kindermöbeldesignerin Elise Opeso-Burger kennt das. Ihre Jungs sind schon älter, 8,5 und 10. Aber auch ihnen fällt manchmal die Decke auf den Kopf.
Lagerkoller, das haben wir jeden Tag. Und zwar merke ich das, wenn sie überhaupt nicht mehr hinhören, dann fangen sie miteinander entweder zu streiten oder zu raufen. Und da sage ich auch immer, ey, wenn ihr rauft, überhaupt kein Thema, wie 2 kleine Kätzchen, nur bitte in einem anderen Raum.
Bevor es zum Streit kommt und die Stimmung kippt, verlässt die Familie die Wohnung und geht in den Wald. Doch nicht alle wohnen am Waldrand und können sich bei der Familienbetreuung abwechseln. Vor allem Alleinerziehende trifft diese Zeit besonders. Brigitte Rösiger vom Landesverband Alleinerziehender Mütter und Väter über deren Situation.
Sie müssen eben wieder mal alles alleine stemmen. Die Kinderbetreuung, Homeoffice, wenn sie die Möglichkeit bekommen, die zu machen. Und ich weiß halt von Alleinerziehenden, die dann eben in den frühen Morgenstunden oder auch spät bis in die Nacht arbeiten.
Wer eine Familie alleine ernährt, braucht Geld. Doch gerade bei den Alleinerziehenden fehlen die Rücklagen. Also müssen sie arbeiten.
Also unsere Forderung ist ganz klar, dass man die Notfallbetreuung für Alleinerziehende öffnet, weil anders als in Paarfamilien können Alleinerziehende eben nicht mit einer zweiten erwachsenen Person im Haushalt noch jonglieren, die eben dann auch mal die Kinder übernimmt.
Die Folgen der Kontaktsperre sind eben häufig nicht nur Lagerkoller, sondern auch existenzielle Nöte.
Was also müsste geschehen, um die Situation in den Familien wirklich zu verbessern? Kann das Konjunkturpaket da helfen? Dr. Katharina Wrohlich ist Leiterin der Forschungsgruppe Gender Economics beim DEW. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
300 Euro pro Kind, das klingt super. Wer profitiert mehr von diesem Geldsegen? Die Familien oder die PlayStation-Hersteller?
Ja, das ist eine schöne empirische Frage. Das wird man dann im Nachhinein feststellen können, in welche Art von Konsum dieses Geld geflossen ist. Ja, also wie Sie ja schon sagten, dieser Kinderbonus 300 Euro pro Kind ist ja Teil des Konjunkturpakets. Insofern ist ja auch das Ziel der Maßnahme, auch wenn es teilweise anders verkauft wird, gerade sozusagen die Konjunktur anzukurbeln. Und dieses Ziel wird vermutlich im Großen und Ganzen auch erreicht werden, denn Familien mit Kindern haben eine höhere Konsumneigung und insofern ist davon auszugehen, dass sie das Geld auch größtenteils ausgeben werden, insbesondere weil, das ist das Gute an der Sache, es ja mit dem Kinderfreibetrag verrechnet werden soll. Das heißt, beispielsweise Ehepaare, gut verdienende Ehepaare mit einem zu versteuernden Einkommen von über 60.000 Euro, bei denen wird das dann langsam abgeschmolzen.
Das heißt, die Kinder sollen sich sogar eine PlayStation kaufen und somit auch die Wirtschaft wieder ankurbeln. Die Schulen und die Kitas nehmen nur sehr, sehr langsam ihren Betrieb wieder auf. Das ist immer noch sehr kompliziert, das mit der Arbeitszeit der Eltern zu koordinieren. Kann man sowas denn mit Geld lösen?
Ja, ganz genau. Also das wird eher nicht so gut gehen. Also die 300 Euro Kinderbonus können die Probleme, die jetzt Eltern haben und die auch gerade in dem Beitrag, den Sie vorhin eingespielt haben, ja direkt so angesprochen wurden, selbstverständlich in keinster Weise lösen. Denn das Hauptproblem, das Familien haben, derzeit insbesondere natürlich Familien mit erwerbstätigen Eltern, ist ja, dass es überhaupt nach wie vor keine Perspektive gibt, wie es mit der Vereinbarkeit von Beruf und Kinderbetreuung in den nächsten Wochen und Monaten weitergehen soll.
Der Bundesrat hat heute durchgewunken, da wurde das was ja erweitert, wer beruflich kürzer treten muss, weil er zu Hause Kinder unter 12 Jahren betreuen muss, der bekommt nicht mehr 6 Wochen, 2 Wochen, 2 Drittel seines Nettoeinkommens, maximal 2.000 Euro, sondern jetzt sogar 20 Wochen, aber nur, wenn sich beide Eltern abwechseln. Ist das für Sie eine gute Lösung? Heute beschlossen.
Ja, also das ist mal besser als nichts, würde ich mal sagen. Aber mit dieser Lohnfortzahlung, die jetzt eben verlängert wurde auf 10 Wochen pro Elternteil, an dieser Leistung gibt es trotzdem noch ein paar Probleme. Mhm. Das wichtigste Problem aus meiner Sicht ist, dass jene Eltern keinen Anspruch auf diese Leistung haben, deren Arbeit es grundsätzlich erlauben würde, im Homeoffice sozusagen ausgeübt zu werden. Und in einer Studie, die wir am DIW gemacht haben, haben wir gezeigt, dass beispielsweise 35% der erwerbstätigen Alleinerziehenden einen Job haben, den sie vom Homeoffice aus machen könnten. Und in Paaren mit Kindern unter 12 Jahren, in denen beide erwerbstätig sind, sogar in 57% aller Familien mindestens ein Elternteil ist, der seinen Job im Homeoffice machen könnte. Und da sieht man also schon, dass die Gruppe der Familien, die sowieso gar nicht mal, für die diese Lohnfortzahlung überhaupt gar nicht in Frage kommt, ziemlich groß ist. Jetzt sind wir schon seit 3 Monaten fast in dieser Situation, dass die Kitas und Schulen geschlossen sind und viele Eltern im Homeoffice arbeiten. Und die Erfahrung zeigt, so wie es ja auch gerade im Beitrag schön angeklungen ist, die Eltern können nicht mehr. Sowas kann man vielleicht ein paar Wochen durchziehen, auch je nach Alter der Kinder, besser oder schlechter, indem man Arbeitszeit in die Nacht verlegt und so weiter, sich irgendwie abwechselt. Aber über Monate oder gar ein Jahr oder länger lässt sich das nicht aufrechterhalten.
Was würden Sie sich also wünschen? Wie kann man diese Situation verbessern? Abgesehen davon, die Schulen wieder aufzumachen, was ja auch diskutiert wird.
Genau, also ich glaube, es braucht tatsächlich 2 Sachen. Es braucht viel kreativere Lösungen noch bei der Öffnung von Kitas und Schulen. Das haben auch andere Länder vorgemacht, beispielsweise Dänemark und so, wo viel kreativer und auch viel kurzfristiger andere Maßnahmen umgesetzt wurden. Man könnte Container aufstellen, man könnte auch Personal, das noch in Ausbildung ist, kurzfristig hier rekrutieren. Man könnte plötzlich viel mehr Waldkindergärten öffnen. Also, dass man einfach da viel kreativer drüber nachdenkt, wie ist es möglich, unter den derzeitigen Hygienevorschriften noch viel mehr Kinder zu betreuen. Für Kitas und auch für Schulen. Das ist das eine. Das zweite ist aber natürlich, solange das einfach noch nicht viel besser geht, brauchen Eltern eben tatsächlich so eine Lohnersatzleistung. Aber wie ich schon sagte, es sollte tatsächlich für alle Eltern möglich sein, unabhängig davon, ob sie ihre Arbeit im Homeoffice machen können oder nicht. Mhm. Und auch das mit der partnerschaftlichen Aufteilung klingt jetzt erstmal besser, als es ist. Also es wird gesagt, naja, das ist deswegen partnerschaftlich, weil man hat Anspruch auf 10 Wochen pro Elternteil. Aber es wäre ja viel sinnvoller, statt dass jetzt jedes Elternteil 10 Wochen am Stück komplett aus dem Job aussteigt, sofern sie überhaupt anspruchsberechtigt sind, wäre es ja eigentlich sinnvoller, beide Elternteile reduzieren etwas ihre Arbeitsstunden und müssen eben so gar nicht länger aus dem Job aussteigen. Das hätte tatsächlich langfristig auch den Vorteil, dass eben es gar nicht zu so langen Erwerbsunterbrechungen kommt, denn wir wissen, solche Erwerbsunterbrechungen werden hinterher am Arbeitsmarkt bestraft.
Das heißt, Ihrer Idealvorstellung wäre wäre, man könnte anmelden, ich habe kleine Kinder, die muss ich zu Hause betreuen, deshalb reduziere ich um Stundenzahl X und bekomme dafür vom Staat eine Lohnersatzleistung Y und das kann ich mir dann irgendwie mit dem Rechenschieber ausrechnen oder irgendwie so.
Ganz genau so, wie Sie es gesagt haben, und idealerweise gäbe es eben noch zusätzlich den Anreiz, dass sich wirklich beide Elternteile das aufteilen, denn was erste Erhebungen dazu, gibt es jetzt eben erste Studien, die jetzt schon Auswertungen haben dazu, wie sich denn die Eltern tatsächlich jetzt in der aktuellen Krise die zusätzliche Sorgearbeit aufteilen. Da kommt eben klar raus, dass in vielen Familien die Mütter die Hauptlast tragen. Und damit es eben gerade nicht dazu kommt, dass sowieso schon bestehende Ungleichheiten der Geschlechter hier, was die Aufteilung der Erwerbs- und Sorgearbeit betrifft, noch verschärft werden, wäre es eben nicht schlecht. Es gäbe eben sozusagen noch einen zusätzlichen Anreiz, dass wirklich beide Elternteile sich das teilen. In Paaren wohlgemerkt natürlich. Für Alleinerziehende, das kam ja auch in dem Beitrag sehr schön raus. Also da ist diese jetzige Situation sowieso schon eine sehr, sehr starke Belastung. Die sollte man dann natürlich nicht noch mit so zusätzlichen Bedingungen hier belasten. Deswegen sollten sich auch andere Bundesländer überlegen, beispielsweise in Berlin ist es ja so, dass Kinder von Alleinerziehenden schon seit einer Weile alle in die Notbetreuung gehen können. Das sollten sich auch noch andere Bundesländer überlegen, ob sie da nicht auch noch nachziehen.
Dr. Katharina Wrohlich, Leiterin der Forschungsgruppe Gender Economics beim DIW. Herzlichen Dank. Und jetzt noch einmal das Märchen vom Schlaraffenland, allerdings dieses Mal in der Version der Gebrüder Grimm. Und die ist schon außergewöhnlich.
In der Schlaraffenzeit, da ging ich und sah, an einem kleinen Seidenfaden hing Rom und der Lateran und ein fußloser Mann, der überlief ein schnelles Pferd und ein bitterscharfes Schwert, das durchhieb eine Brücke. Da sah ich einen jungen Esel mit einer silbernen Nase, der jagte hinter zwei schnellen Hasen her, und eine Linde, die war breit, auf der wuchsen heiße Fladen. Da sah ich eine alte, dürre Geiß, trug wohl 100 Fuder Schmalzes an ihrem Leibe und 60 Fuder Salzes. Ist das nicht gelogen genug? Da sah ich zackern einen Pflug ohne Ross und Rinder, und ein jähriges Kind warf 4 Mühlensteine von Regensburg bis nach Trier und von Trier hinein in Straßburg. Und ein Habicht schwamm über den Rhein, das tat er mit vollem Recht. Da hört ich Fische miteinander Lärm anfangen, dass es in den Himmel hinaufscholl. Und ein süßer Honig floss wie Wasser von einem tiefen Tal auf einen hohen Berg. Das waren seltsame Geschichten. Da waren 2 Krähen, mähten eine Wiese, und ich sah 2 Mücken an einer Brücke bauen, und 2 Tauben zerrupften einen Wolf. Da kam eine Schnecke gerannt und erschlug 2 wilde Löwen, da stand ein Bartscherer, schor einer Frauen ihren Bart ab, und 2 säugende Kinder hießen ihre Mutter stillschweigen. Und im Hof standen 4 Rosse, die droschen Korn aus allen Kräften, und 2 Ziegen, die den Ofen heizten, und eine rote Kuh schoss das Brot in den Ofen. Da krähte ein Huhn, Kikeriki, das Märchen ist auserzählt, Kikeriki.
HR2 Kultur, der Tag. Wir wissen nicht, wann die Geschichte von der Corona-Pandemie auserzählt ist, ob eine zweite Welle droht oder gar ein zweiter Shutdown. So langsam fahren wir die Gesellschaft gerade wieder hoch. Man merkt es schon deutlich am Berufsverkehr. Und bei schönem Wetter sieht man es auf den Straßen und in den Parks, denn viele Leute sitzen dort. An frischer Luft ist das Ansteckungsrisiko geringer. Ein neuer Corona-Alltag hat sich eingespielt. Das sieht man auch an den Müllbergen in den Parks. Berge von Pizzakartons, da hilft dann auch kein Konjunkturpaket. Da müssen einfach mal die Müllmänner ran. Boris Kern hat sie begleitet.
Überquellende Mülleimer, achtlos weggeschmissene Pizzakartons und Pappbecher auf Gehwegen und in Grünanlagen. Das sieht nicht nur unschön aus und riecht teilweise auch so, es bedeutet auch viel Arbeit für die Männer und Frauen des Frankfurter Entsorgungsbetriebs FES. Sie müssen in Corona-Zeiten Sonderschichten schieben. Viele Mülleimer leeren sie sogar mehrfach am Tag, erzählt Straßenreiniger Bülent Dereagazi.
Pro Straße bis zu 2-mal auf jeden Fall. Also wenn wir jetzt hier vorbeifahren, gegen Abend nochmal, fahren wir auf jeden Fall nochmal vorbei, weil meistens ist es wieder voll an meisten Mülltonnen, wo zum Beispiel Restaurants oder so zum Beispiel in der Nähe sind.
Mit 3 Zweierteams sind die Saubermacher am Wochenende in der Main-Metropole unterwegs, um die Straßen einigermaßen sauber zu halten. Mittlerweile kennen sie die Müll-Hotspots in der Corona-Krise ganz genau.
Besonders in so Parks wie hier oder im Spielplatz ist schade, dass Müll einfach überall rumliegt, ja, weil da spielen ja auch Kinder.
Die FES spricht von einem massiven Anstieg von To-Go-Abfällen. Seit dem Lockdown der Gastronomie müssen die Straßenreiniger 50% mehr an Verpackungen entsorgen als zu normalen Zeiten. Eine Lösung für das Problem? Mehrweg-To-Go-Behältnisse. Auch das Café Glauburg im Frankfurter Nordend ist momentan auf den To-Go-Verkauf angewiesen, sagt Betreiberin Lena Igün. Da, wo es geht, setzt die Kaffeebesitzerin auf nachhaltige Lösungen wie den Mainbecher, einen Mehrwegbecher, der in vielen Frankfurter Cafés ausgegeben wird.
Das ist ein Pfandsystem. Man bezahlt 2 Euro Pfand für den Becher. Den Deckel kann man noch dazu erwerben. Und dann funktioniert das als Mehrwegsystem. Ich bringe den Becher wieder zurück, kriege dann einen frischen Becher oder kann mir einen Coin zurückgeben lassen. Mit diesem Coin kann ich dann wieder bei einem anderen Café oder in einem anderen Geschäft mir einen neuen Kaffee in einem neuen Becher ausgeben lassen.
Den Menschen sei zurzeit die Hygiene verständlicherweise besonders wichtig. Viele vertrauen auch deshalb auf Einwegverpackungen. Dabei würden die umweltfreundlichen Mehrwegverpackungen sorgfältig gereinigt, versichert Lena Igün. Für manche Speisen und Getränke gibt es aber noch keine Mehrweglösung. Bei den Einwegbehältern gäbe es deshalb noch Nachholbedarf, betont auch die Umweltdezernentin der Stadt Frankfurt, Rosemarie Heilig.
Es sind 200 Tonnen mehr als vorher. Das heißt, es hat extrem zugenommen, weil die Leute jetzt ja noch vermehrter natürlich einkaufen gehen und jetzt die Kneipen, Restaurants können nur in Verpackungen etwas nach draußen geben.
Darum appelliert die Umweltdezernentin an die Bürger, nicht einfach achtlos Plastikverpackungen, Pappkartons und sonstigen Müll in Grünanlagen oder Straßen irgendwo hinzuschmeißen.
Liebe Leute, haltet doch euer Frankfurter Wohnzimmer sauber. Schmeißt nichts alles in die Pampa. Schmeißt es doch bitte entweder zu Hause in den Mülleimer oder in die aufgestellten Mülleimer.
Das sei nicht nur jetzt in Corona-Zeiten wichtig, sondern auch danach. Damit die Straßenreiniger der FES um Bülent Dereagazi bald keine Extraschichten mehr durch die Stadt fahren müssen.
Das Coronavirus sorgt in den Städten für überquellende Mülleimer für die Straßenreinigung. Enorm viel Arbeit. Schauen wir also jetzt aus ökologischer Sicht auf das neue Konjunkturpaket. Michael Braungart ist Professor für ökologisches Produktdesign an der Leuphana-Universität Lüneburg. Guten Abend.
Ja, guten Abend, Herr Bernd.
Die Autoindustrie hatte gehofft auf eine großzügige Kaufprämie. Sie ging leer aus. Nur für E-Autos gibt es eine Prämie vom Staat. Ist das aus Ihrer Sicht eine sinnvolle Entscheidung?
Ich glaube, das ist eine ziemliche Dummheit, weil das ist ein Förderprogramm für Tesla vielleicht, aber es gibt ganz gute Gründe. Zum Beispiel beim Erdgas sind wir weltweit führend in der Umsetzung von Erdgasmotoren. Dann könnte man aus der Atmosphäre das Kohlendioxid zurückholen und es mit dem überschüssigen Energiestrom sozusagen in Methan umwandeln. Und dann könnte man das jetzige Erdgasnetz nutzen und könnte auf die Art und Weise sinnvoll Autos betreiben. Weil man muss ja sehen, dass so ein Auto allein etwa so 8 Monate im Jahr klimatisiert werden muss. Und wir haben ausgerechnet, dass so ein Auto etwa so viel Energie zur Klimatisierung, zum Wärmen oder Kühlen braucht, wie ein 150 Quadratmeter Einfamilienhaus. Und diese Wärme über Batterien zu erzeugen, ist nicht sehr sinnvoll. Außerdem die Infrastruktur für die Elektromotoren, das Kupfer ist gar nicht da dafür. Also man muss sich, es ist ein Kurzschluss zu denken, dass eben fortschrittliche Verbrennungsmotoren nicht wirklich geeignet sein könnten. Man kann sich sehr wohl auch Treibstoffe überlegen, die man aus dem CO2 der Luft gewinnt und die dann eben damit umsetzt, auch selbst für traditionelle Dieselmotoren. Das ist ein Schnellschuss und damit ist das, wo man wirklich weltweit technologisch Vorsprung hat, ist damit weg. Auch gerade bei den Hybridautos dazu gibt es wirklich eine Führung der Unternehmen in Deutschland und die vernichtet man damit und das ist nicht besonders sinnvoll.
Nun haben wir ja in Deutschland die Hoffnung, dass wir auch irgendwann mal gute E-Autos bauen können und im Konjunkturpaket ist extra 1 Milliarde für zusätzliche Ladestationen von E-Autos vorgesehen, denn man vermutet ja, der Hauptgrund für die schwache Nachfrage ist, dass die Leute befürchten, sie wissen einfach nicht, wo sie tanken sollen. Ist das für Sie auch keine sinnvolle Maßnahme?
Ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist. Es wäre sinnvollerweise doch eher so, dass man zu Hause dann den Strom tankt und das in Gesamtsystemen unterbringt. Die Ladestation, davon so viel kann man überhaupt nicht bauen im Verhältnis und sie nehmen Platz weg, den man jetzt mühsam sozusagen erworben hat, von den Parkplätzen umgewidmet hat auf Fahrradwege. Das heißt, man muss dann die Stadt praktisch mit Ladestationen zupflastern und das kann es eigentlich auch nicht sein. Man muss wirklich ein Gesamtverkehrskonzept bedenken, aber immerhin macht man sich mal Gedanken, es wäre vielleicht sinnvoller, eher sozusagen das Geld in einen Zukunftsfonds zu geben und eine Jury dafür zu befinden zu lassen, was tatsächlich das sinnvolle System ist. Dort gehört zum Beispiel auch, dass man sich überlegt in anderen Bereichen, dass der Müll durch die ganzen Einwegmasken und Schutzkleidung, das sind allein, unsere Studenten haben das ausgerechnet, 7% mehr Hausmüll im Jahr, die entstehen werden. Wenn man jetzt fördern will, dass die Masken in Europa gefertigt werden, dann sollte man klare Auflagen dran haben, dass diese Materialien kompostierbar sind oder dass sie wirklich wieder zurückgewonnen werden können. Und dann würde man den Fortschritt wirklich unterstützen. Allein in den letzten 3 Monaten sind über 350.000 Tonnen einmal Plastikverpackungen zusätzlich gekommen. Vorher hat man das alles diskutiert und das Verbot von einmal Plastik, und das ist jetzt völlig vom Tisch. Nein, man sollte sagen, diese Kunststoffe müssen entweder kompostierbar sein oder man sollte nur Kunststoffe nehmen, die man aus dem Kohlendioxid der Atmosphäre gewonnen hat. Dann würde man wirklich Fortschritt voranbringen. So hat man nur weiterhin Plastikmüll und schafft damit keine echte Innovation.
Ich versuche es nochmal mit einem ökologischen Aspekt aus diesem Konjunkturpaket. 9 Milliarden für Wasserstoffforschung ist vorgesehen. Und da heißt es ja, das ist für die Energiewende von großer Bedeutung. Damit kann man endlich den Windstrom zwischenlagern. Ist das etwas, wo Sie sagen, ja, das ist zukunftsweisend?
Ja, also Wasserstoff hat sicher sinnvolle Anwendungsbereiche, gerade auch für Brennstoffzellen und andere Bereiche. Aber eigentlich hat man doch ein Erdgasnetz. In dieses Erdgasnetz kann der Wasserstoff nur ganz begrenzt eingespeist werden, also höchstens 3%. Es wäre deshalb doch sinnvoller, das Erdgas anders zu erzeugen und dieses eigentlich zu nutzen, weil man sonst nochmal eine Infrastruktur aufbauen muss. Und wenn ich 4 Infrastrukturen aufbaue, Erdgas, Benzin und Diesel und gleichzeitig noch Wasserstoff, dann habe ich einen gigantischen Aufwand, und die Elektrofahrzeuge sollen auch noch irgendwie geladen werden, dann wird das klappt einfach nicht. Ich glaube, dass man das schon europäisch auch sehen sollte, und dass dieses Konjunkturprogramm ist im Wesentlichen ein Förderprogramm für die großen DAX-Unternehmen, also die im Wesentlichen gar nicht darum ist der Aktienindex wieder zurück auf normal Niveau von vorher vermeintlich, weil damit eben hauptsächlich diese Unternehmen gefördert werden auf Kosten der Allgemeinheit, und die Schulden liegen dann bei uns. Es gibt so ein paar Denkfehler, die mich irgendwie schon überraschen. Also im Durchschnitt ist jemand in Italien etwa doppelt so wohlhabend wie jemand in Deutschland. Also wir sind das letzte Land, das allerletzte Land in Europa, was Wohneigentum angeht, davon lange hinter allen anderen Ländern zurück, von 27 europäischen Ländern. Wenn man ein Förderprogramm machen würde, dann wäre es doch für sozialen Wohnungsbau, der gesund ist, gesunde Luft hat und sonstige Dinge. Das wären Fördermöglichkeiten, wo man dann auch bezahlbare Mieten bekommen könnte. Das ist leider nicht enthalten.
Michael Braungart, Professor für ökologisches Produktdesign an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Herzlichen Dank. Das war der Tag, das Team der Woche, teils im Homeoffice, teils in der Redaktion, immer schön abwechselnd. Karin Fuhrmann, Dorothea Schuler, Ulrich Sonnenschein und Markus Hürtgen. Mein Name ist Uwe Berndt, ich wünsche Ihnen ein wunderbares Wochenende.